Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader Stiftung. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin bei der Schader Stiftung und hoste diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen
Benjamin Stehl. Hallo.
Und heute freuen wir uns total über unseren Gast, der uns gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Gutbrot.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie schön, dass Sie da sind. Wir laufen uns an verschiedenen Stellen immer mal wieder über den Weg, beim Rundentisch Wissenschaftsstadt Darmstadt, aber auch in verschiedensten kulturellen Einrichtungen, bei verschiedenen Veranstaltungen hier in der Stadt. Also wir sind räumlich durch die Stadt Darmstadt verbunden hier mit der Schader Stiftung. Und warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben Kunstgeschichte studiert, haben öffentliches Recht studiert und klassische Archäologie an den Unis München und Heidelberg und waren ab 2005 Geschäftsführer in New York. Und ab 2011 sind Sie als Ausstellungskurator und Sammlungskonservator am Institut Mathildenhöhe tätig gewesen. Dort waren Sie verantwortlich oder sind Sie verantwortlich für die konzeptionelle Erarbeitung, für die Planung, für die Durchführung von Ausstellungen und verschiedenen Publikationen, übernehmen die wissenschaftliche Betreuung der Sammlung und die Präsentation im Museum Künstlerkolonie sowie im öffentlichen Raum. Außerdem haben Sie an der Magistratskommission Mathildenhöhe zur Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbestätte erfolgreich mitgearbeitet. Seit 2021 ist die Mathildenhöhe Weltkulturerbe. Seit 2015 leiten Sie das Institut als Direktor. Und seit März 2025, also fast schon ein Jahr, sind Sie Kulturreferent der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Und das ist auch der Zusammenhang, in dem wir uns öfter begegnen. So viel zur Vorstellung. Und jetzt steigen wir in das Fachliche ein.
Ganz oben auf dem Schreibtisch. Genau, bevor wir gleich mit dem inhaltlichen Hauptteil starten, haben wir immer die Einstiegsfrage. Und zwar, was bei Ihnen gerade als Oberstes auf dem Schreibtisch liegt. Also was Sie vielleicht nach dem Podcast direkt angehen werden oder morgen früh. Genau, was liegt da ganz oben?
Ja, wir sind gerade sehr beschäftigt mit der morgigen Pressekonferenz für World Design Capital. Diese wunderbare Auszeichnung des Frankfurt-Rhein-Main-Gebiets, ein Titel, den die World Design Organization verleiht. Und Darmstadt ist natürlich dabei, hat das auch mit der Geschichte von Darmstadt zu tun. Also das beschäftigt mich gerade sehr. Am Freitag ist dann die offizielle Eröffnung, wo? In Darmstadt. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf als Stadt Darmstadt. Und wir freuen uns auf dieses Jahr, wo so viele Menschen aus der ganzen Welt zu uns kommen werden und schauen wollen, erleben möchten, was für eine Rolle Design hier in der Gegend spielt. Und die Menschen vor Ort natürlich werden auch vielleicht nochmal mit einem neuen Blick sehen, was für Qualitäten es hier gibt, was für eine Designwirtschaft hier vor Ort arbeitet. Und das ist also ein Punkt, das beschäftigt mich sehr. Sonst natürlich auch die Ausstellungen, die kommen werden. In der nächsten Zeit auch eine Broschüre, die wir gerade arbeiten, wo wir auch mit der Schader Stiftung zusammenarbeiten. Also immer wieder dieser wunderbare Kontakt hier mit so einer fantastischen Institution. Und dann gibt es noch Kunst im öffentlichen Raum. Also bei mir auf dem Schreibtisch ist wie gewohnt sehr viel, auch unterschiedliche Gebiete. Das macht die Arbeit auf der Mathildenhöhe auch so spannend.
Es stapelt sich quasi.
Kann man sagen, ja.
Im besten Sinne vielleicht auch. Das bringt mich eigentlich schon so ein bisschen zu einer Frage, die ich erst später stellen wollte. Sie wissen ja, wie viel Arbeit in so einem riesigen Projekt steckt. Sie haben jetzt gerade schon World Design Capital erwähnt. Das kommt Ihnen das vielleicht vor wie so ein bisschen Kinkerlitzchen jetzt im Vergleich zu dem Weltkulturerbeprozess. Kann man das irgendwie vergleichen? Sind das Projekte, die sich ähneln im Prozess, aber Sie waren wahrscheinlich viel involvierter in der Weltkulturerbe-Geschichte, oder?
Ganz genau. Also der Antrag wurde in Frankfurt erarbeitet für World Design Capital. Darmstadt hat hinzugearbeitet. Die Werkbundakademie in Darmstadt hatte sogar die Initialidee, also vor vielen Jahren. Aber der Impuls kam tatsächlich aus Darmstadt. Aber die ganze Antragsentwicklung ist in Frankfurt geschehen. Mit Unterstützung von vielen natürlich, aber genau wie Sie sagen, in die Welterbewerbung war etwas ganz anderes. Da war natürlich das Institut Mathildenhöhe sehr aktiv und der damalige Kulturreferent Professor Hünekens war sehr aktiv, auch seine Nachfolgerin Frau Dr. König und das Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden und. Also es ist so ein Riesenstab an Personen, eine riesige Teamleistung gewesen, die tatsächlich auch länger als die Bewerbung um World Design Capital gedauert hat. Das kann man schon vergleichen. Also zeitlich ist so eine Weltbewerbung noch mal eine ganz andere Nummer. Da müssen Sie so viele Studien zusammenstellen. Ich sage immer wieder gerne, unsere Bewerbungsunterlagen, das waren weit über 500 Seiten. Und manchmal haben wir in einer Doppelseite 1,5 Jahre gearbeitet oder so. Wenn es sich um eine Studie gehandelt hat, zum Beispiel eine Verkehrsstudie oder einen Managementplan etc. Also da gab es wirklich viel zu tun. Und ich kann jetzt nicht genau vergleichen, wie das mit der World Design Capital-Bewerbung war, aber ich sehe da schon einen großen Unterschied, ja.
Und es hat sich auch gelohnt natürlich mit der Weltkulturerbe-Bewerbung. Haben Sie das Gefühl, dass das auch heute noch Auswirkungen auf die tägliche Arbeit von Ihnen und Ihrem Team hat, dieser Status des Weltkulturerbes?
Absolut. Also die ganze Arbeit auf der Mathilde hat jetzt einen ganz anderen Rahmen, einen anderen Fokus. Alles, was wir tun, das gleichen wir ab mit unserem außergewöhnlichen universellen Wert. Das ist so ein Fachbegriff in der Welterbewelt. Also jede Welterbestätte hat so einen außergewöhnlichen universellen Wert. Ein Wert, weswegen dann eine Stätte auf die Welterbeliste eingeschrieben worden ist. Da können Sie sich vorstellen, bei der Mathilde, da gibt es so viele Qualitäten, interessante Punkte. Ich bin zum Beispiel immer begeistert, dass Elizabeth Duncan dort getanzt hat mit ihren Schülerinnen, diese Welttänzerin. Aber sie zum Beispiel, Tanz hat jetzt keine Bedeutung in unserem außergewöhnlichen universellen Wert. Also ich will damit nur sagen, da sind schon ganz spezifische Werte, die dann auserkoren sind, weswegen die Stätte dann eingeschrieben worden ist. Und diese Werte haben wir bei unserer täglichen Arbeit im Fokus. Und unsere Arbeit gilt auch, diese Werte zu vermitteln. Also natürlich beschäftigen wir uns dann auch mit Elizabeth Duncan zum Beispiel. Aber im Kern unserer Arbeit steht immer wieder dieser außergewöhnlich universelle Wert. Und wir wollen nichts tun auf der Mathilde, was diesen Titel gefährden könnte. Also wir sind da auch so, dass wir ständig in einer Berichtspflicht sind zur UNESCO. Und Sie wissen vielleicht, es gibt Städte wie Dresden oder Liverpool, die haben diesen Titel auch verloren. Und es soll um Gottes Willen nie dazu kommen bei uns. Aber nur, dass Sie verstehen, diese Sensibilität haben wir vor Ort. Es hat auch die Politik, das hat unser Welterbebeirat, der uns nach wie vor unterstützt, international zusammengesetzt. Das Landesamt für Denkmalpflege begleitet uns ständig, ganz wertvoll. Und wir alle schauen so, dass das alles auch gut läuft, dass die Städte sich gut entwickelt. Und deswegen zu Ihrer Frage, das ist schon eine ganz andere Qualität der Arbeit.
Wir interessieren uns ja auch immer sehr für die Person, die hier sitzt. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, Sie haben Kunstgeschichte studiert, Sie haben in einem Auktionshaus gearbeitet, Sie leiten jetzt gerade eine riesengroße Institution. Wo kommt denn diese Faszination für Kunstgeschichte her? War Ihnen das schon immer klar, dass Sie mal Direktor von einem sehr großen, renommierten Haus sein möchten?
Nein, das war mir nie klar. Das war auch nicht das Ziel. Also es gibt ja so manche Leute, die so ganz frühes wissen. Aber die Leidenschaft für Kunst, die geht tatsächlich bei mir sehr weit zurück. Also ich habe schon früheste Kindheitserinnerungen in der Begegnung mit Kunst. Dass zum Beispiel auch, da war ich vielleicht 11, 12, zum ersten Mal den Filzanzug von Beuys gesehen. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass das Kunst sein kann. Und verschiedenes mehr. Also es gab da viele Erlebnisse und so Initialzündung, dass ich gesagt habe, ich habe so eine Leidenschaft für Kunst, bin auch als junger Teenager zu Ausstellungen in anderen Städten gereist. Also das hat mich schon sehr beschäftigt, aber hatte schon immer gedacht, ob das wirklich zu einer Arbeit werden könnte, damit Geld verdienen. Also da haben viele, glaube ich, doch immer wieder auch eine Scheu. Und während des Studiums war es mir klar, oder es war dann irgendwann mal klar, ich muss das studieren. Das ist einfach, die Begeisterung ist zu groß. Und so war es auch, dass ich das studiert habe, ohne ein genaues Ziel zu haben, sagen, ich bleibe bei der Universität, ich gehe ins Museum oder etwas. Sondern es war einfach diese wunderbare Zeit und Muße zu haben, sich mit so einem schönen Thema zu beschäftigen. Also ich schaue da wirklich oft zurück und denke, mein Gott, was für ein Privileg es war, so etwas zu studieren mit so einer Leidenschaft. Ich hatte auch wunderbare Professorinnen und Professoren in Heidelberg. Also das war wirklich ein Segen. Und es hat sich aber herauskristallisiert während des Studiums, dass ich mich sehr für Ausstellungen interessiere und hatte auch das große Glück, in einer Galerie und im Kunstverein von Heidelberg mitarbeiten zu dürfen an Ausstellungen. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist schon toll, diese Chance, Kunst zu vermitteln. Also nicht nur im kleinen Kämmerchen darüber zu forschen, was mir auch unglaublich Spaß macht, aber ich habe schon gemerkt, dass mir das viel bedeutet, ein Wissen weiterzugeben und auch Leute zu begeistern für Kunst, weil ich selber gemerkt habe, wie viel mir Kunst gegeben hat für mein Leben, auch für wirklich für das tägliche Leben, also nicht nur für das Berufsleben. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen davon auch profitieren könnten, von Ausstellungen, von Kunst, von Museen. Und oftmals so, dass Leute so einen Anstoß benötigen oder die haben vielleicht nicht so eine Begeisterung, wie ich hatte mit in jungen Jahren. Und das merke ich schon, wenn wir Führungen machen auf der Mathildenhöhe, dass Leute plötzlich begeistert sind, plötzlich verstehen, ach, das ist so. Und ich dachte, Mathildenhöhe ist nur Jugendstil oder nur irgendwas Floral. Und ach, das hat die Moderne beeinflusst, das hat das Bauhaus beeinflusst. Also das sind so Punkte, das macht unglaublich Spaß, wenn dann so Lichter aufgehen und die Leute plötzlich dann die Städte verlassen und richtig begeistert sind.
Sie haben den Filzanzug jetzt gerade schon erwähnt. Haben Sie ein Lieblingskunstwerk?
Ein Lieblingskunstwerk? Nein, das habe ich nicht.
Ist das zu schwer?
Das ist zu schwierig, genau. Das wäre dann wirklich, je nach Tageszeit wäre das unterschiedlich. Auch bei Lieblingskünstlerinnen oder Künstler, die Kunst ist so vielfältig, dass ich da natürlich so einen Pool habe von Kunstschaffenden, mit denen ich mich selber beschäftigt habe. Ich habe über Wohls promoviert und das ist so, und ich beschäftige mich auch weiter mit Wohls. Also ich beschäftige mich schon seit Dekaden mit diesem Künstler. Also natürlich ist so jemand dann für einen besonders wichtig. Das ist selbstverständlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige ein Lieblingskunstwerk haben. Es gibt auch ein paar, die ich vielleicht nennen könnte, aber wie gesagt, ich würde es nie auf ein Werk wirklich sehr unterbrechen können.
Mich interessiert nochmal die Zeit, die Sie in New York verbracht haben. Wie hat denn die Arbeit dort Ihre Arbeit vielleicht hier geprägt? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? War die sehr viel anders, die Arbeit dort?
Also die Arbeit war ganz anders als die Arbeit, die ich gemacht habe während meiner Promotion und während der Zeit in der Universität. Ich habe dort im Kunstmarkt gearbeitet und da war es so, dass ich also nicht ein Thema mir aussuchen konnte, was mich interessiert hat, sondern es ging auch darum, Kunstwerke zu akquirieren für die Auktionen oder Käuferinnen und Käufer zu beraten, was sie vielleicht kaufen möchten. Und also das war ganz klar, gab es monetäre Aspekte in der Arbeit. Aber das Schöne war, dass ich mit so vielen Kunstwerken in Berührung gekommen bin und auch mit vielen Familien, die aus der NS-Diktatur geflüchtet sind. Also das waren sehr berührende Geschichten, die haben mich also wirklich sehr geprägt. Und auch das ein unglaubliches Privileg, diese Familien kennenlernen zu dürfen und da ja mit der Geschichte nochmal auf ganz andere Art in Erfahrung, also in Berührung zu kommen. Das sind so inhaltliche Punkte. Mich hat auch interessiert, welche Mechanismen es auf dem Kunstmarkt gibt, die natürlich auch die Kunstgeschichte beeinflussen. Also das haben sie schon immer. Wenn wir an die berühmten Picasso-Händler und Händlerinnen denken, also da darf man natürlich auch nie naiv sein. Und da habe ich viel gelernt. Das fand ich auch sehr spannend. Ich habe auch gemerkt, dass es ein unglaubliches Wissen und ein Expertentum gibt, von Personen, die jetzt nicht aus der Universität kommen. Also es gibt ein paar berühmte Leute, die vielleicht Ärzte sind und sich einfach ein Leben lang mit einer Künstlerin oder einem Künstler beschäftigt haben und plötzlich ein Wissen haben, wo ich auch dann gedacht habe, das ist höher als die meisten Professorinnen und Professoren, die ich kenne, zu einem bestimmten Fachgebiet. Also diese Diversität des Wissens fand ich ganz spannend. Und auch mal mit, sag ich mal, drittklassigen Werken von Max Beckmann in Berührung zu kommen. Wir erleben in den Ausstellungen immer nur die Spitzenwerke, das ist klar, das soll ja auch Menschen ins Museum locken. Aber mal zu schauen, dass so ein Werk nicht aus Meisterwerken besteht, kein Werk besteht nur aus Meisterwerken, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, auch mal da zu sehen, wie vielfältig auch so ein Œuvre sein kann. Und wie gesagt, Werke in die Hand nehmen zu können, die sonst einfach nicht auftauchen. Also die wirklich so ganz lange in Privatbesitz waren. Das war ausdrücklich oder unglaublich spannend.
Wir tauchen noch ein bisschen tiefer ein in die Materie. Sie sind ja nicht nur Direktor der Mathildenhöhe, sondern haben noch einen anderen Job. Und dazu hat Benny eine Frage.
Der springende Punkt. Genau. Die nächste Rubrik heißt der springende Punkt. Das heißt, wir wollen nochmal vertiefend eine bestimmte Richtung einschlagen, die eben mit Ihren beiden Funktionen, schon erwähnt als Kulturreferent, eben aber auch als Direktor einhergehen. Und zwar die konkrete Frage, welche Vision haben Sie für die Kulturstadt Darmstadt in den nächsten 10 Jahren? Oder was wünschen Sie sich für die Zukunft Darmstadts in der Hinsicht?
Ja, ich wünsche mir und werde so gut ich kann dran arbeiten, dass Darmstadt bekannter wird als Kulturstadt. Und zwar nicht nur mit den Leuchttürmen wie des Staatstheaters, Hessisches Landesmuseum, Mathildenhöhe, sondern es gibt hier so wunderbare kleine Galerien, kleine Institutionen. Und die Vielfalt hier ist schon wirklich sehr stark. Die Fülle an Veranstaltungen, die stattfinden, die erstaunt mich immer wieder, wenn ich auch meinen Kalender schaue und denke, ach, da würde ich zu diesem Vortrag gern gehen, dort zu einer Lesung. Und dann stehen aber da schon 1 oder 2 Punkte bei mir schon drin. Und dass eine Stadt von gerade einmal über 160.000 Einwohner und Einwohnerinnen so viel bietet, ständig, also das ganze Jahr über, das ist erstaunlich und überrascht auch viele, die hierher kommen. Aber ich merke immer noch, dass zu wenige Leute, selbst im Rhein-Main-Gebiet, eigentlich wissen, wie fantastisch Darmstadt da aufgestellt ist, was für wunderbare, ich kann wirklich sagen, Weltkünstlerinnen und Künstler hier arbeiten, wie zum Beispiel Annegret Soltau, die dieses Jahr 80 wird und auch im Kunstforum der TU eine Ausstellung erhalten wird. Sie wird auch eine Performance bei uns auf der Mathildenhöhe geben. Eine Künstlerin, die jetzt in den letzten Jahren dermaßen wiederentdeckt wurde mit einer Einzelausstellung im Städel. Ich habe selber über sie auch etwas geforscht und gemerkt, dass auf der ganzen Welt Leute über Annegret Soltau forschen und das ist eine Künstlerin hier aus Darmstadt. Also es ist nur um einen Namen zu nennen, es gibt natürlich weitere. Thomas Duttenhöfer hat viele Ausstellungen im ganzen Gebiet, ist eine der wichtigsten figürlichen Bildhauer hier in Deutschland und. Also könnte ich einfach sagen, aber es ist noch nicht so bekannt, wie es sein sollte. Und manchmal ist es so, dass auch Leute in Darmstadt im großen Schatten der Metropole Frankfurt so ein bisschen vielleicht auch bescheiden sind. Ich weiß noch, bei der Welterbe-Bewerbung habe ich das andauernd erlebt, wo es hieß, Herr Gutbrot ist doch ein bisschen zu hochgegriffen, Welterbestätte und so. Das ist auch ein schöner Ort, wo wir Pool spielen am Wochenende, aber ist das nicht nur mal zu hoch? Und mir war natürlich klar, als Kunsthistoriker war mir natürlich bekannt, dass Peter Behrens hier überhaupt seinen Start hatte, überhaupt die Inspiration hatte, Architekt zu werden, etc. Aber das merke ich, dass viele hier es einfach unglaublich genießen, die hohe Lebensqualität in Darmstadt. Ich kenne so viele Leute, die gerade aus dem ganzen Bundesgebiet oder aus dem Ausland nach Darmstadt gezogen sind und nie wieder weggegangen sind, weil sie gesagt haben, hier diese Verbindung von Großstadt mit Frankfurt, 20 Minuten entfernt, aber dann auch diese fantastische Kulturszene, die wunderbare Wissenschaft, die hier so stark ist und dann die Natur, einfach diese herrliche Natur, die wenige Schritte entfernt ist. Also diese ganzen Qualitäten möchte ich als Kulturreferent einfach bekannter machen mit Projekten. Ich möchte auch kleinere Vereine auch immer wieder unterstützen und helfen, wo ich kann. Jetzt gibt es eine neue Kulturamtsleiterin hier in Darmstadt, Britt Baumann, die auch genau so die Kultur voranbringt. Also ich sehe einfach Darmstadt sehr gut aufgestellt und sehe einfach noch viel Luft nach oben.
Können Sie da diese beiden Funktionen auch Kulturreferent, Direktor verbinden? Also welchen Beitrag könnte das Institut Mathildenhöhe zu dieser Vision liefern?
Genau, diese Doppelrolle hat sogar eine Tradition. Also auch Bernd Krimmel, der Gründungsdirektor des Instituts Mathildenhöhe, war dann auch Kulturreferent. Es hat eine gewisse Tradition und ich sehe den Nutzen daraus, dass ich natürlich die Mathildenhöhe verknüpfen kann mit anderen Einrichtungen, mit Gruppen. Das haben wir schon früher getan, also auch als ich noch nicht Kulturreferent war, haben wir einen ganz stetigen Austausch mit dem Hessischen Landesmuseum, mit dem Jazzinstitut, mit dem Internationalen Musikinstitut etc. Aber ich denke da nochmal, auch da gibt es noch viele Möglichkeiten, das auszubauen. Und ich habe auch Kontakte zur freien Szene, auch zur Musikszene. Und das sind Punkte, die mir natürlich ganz wichtig sind, da ich selber auch Musik mache, weiß ich, wie wichtig es ist, dass eine Stadt wie Darmstadt Proberäume anbietet, Probebühnen für Theatergruppen. Und da gab es leider so einen Trend in den letzten Jahren, dass viele Proberäume zugemacht haben. Gebäude sind verkauft worden und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich als Kulturreferent, den ich zusammen mit Frau Baumann mit dem Kulturamt angehe, ist, dass wir tatsächlich aktiv neue Räume suchen für die freie Szene. Und so können dann alle zusammen sich gegenseitig inspirieren, sage ich mal, die großen Kunstinstitutionen und die vielen freien Gruppen. Also das, denke ich, da kann noch ganz viel Wunderbares entstehen.
Total, ja. Sehr schön, vielen Dank.
Zum Schluss fragen wir unsere Gäste immer noch ein bisschen nach ihren Medientipps. Gibt es einen Podcast oder einen anderen Kanal, wo sie sich regelmäßig informieren über das, was in der Kulturszene oder vielleicht auch gerade in der Kunstszene so passiert, abseits vielleicht der klassischen Tageszeitung oder wenn das Medium ihrer Wahl ist, dann auch gerne das. Gibt es da einen Tipp, den Sie haben für uns?
Also ich lese viel Zeitungen. Ich finde das nach wie vor ein so wichtiges Medium. Gerade dieses Fact-Checking ist heute wichtiger denn je. Und ich weiß auch, die Zeitungen stehen da unter einem ganz großen Druck, weil natürlich Werbeeinnahmen auch ganz viel ins Digital abwandern, aber da sind auch mehrere Zeitungen auch im Digitalen sehr gut aufgestellt. Also ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Kunst, natürlich Tag ein, Tag aus, dass ich tatsächlich, wenn Sie mich nach Podcasts fragen, eher politische Podcasts höre und wirklich täglich höre ich The Daily von der New York Times, die einfach so fantastisch recherchiert ist und Themen aus der ganzen Welt anbietet. Und hier in Deutschland mag ich Freiheit Deluxe von Jagoda Marinic, finde ich sehr schön, um da eins zu nennen. Also das sind so Sachen. Aber wie gesagt, bei den Podcasts höre ich dann sehr gerne sozialpolitische Themen oder weltpolitische Themen sehr gerne.
Super spannend. Vielen Dank für den Einblick. Und dann würde ich sagen, wir steigen aus mit einer Lightning Round.
Entweder oder. Genau, zum Schluss das Ausstiegssegment entweder oder. Das heißt, wir geben Ihnen jetzt zwei Optionen und Sie müssen sich für eine entscheiden.
Und wir haben vorhin kulanterweise gesagt, es gibt zwei Joker. Also wenn Sie sich nicht entscheiden können, können Sie sagen Joker.
Ja, werde ich sicher brauchen.
Jugendstil oder Moderne?
Moderne, weil Jugendstil 1901 die Moderne war.
Ha, schlaue Antwort. Form oder Funktion?
Form.
Künstler oder Kurator?
Immer die Kunstschaffenden.
Mhm. Kunstwerk im Original oder digital erlebbar?
Im Original, immer.
Lieber eine perfekte Ausstellung oder eine, die polarisiert?
Das ist schwierig, aber bewusst möchte ich nicht mit einer Ausstellung polarisieren. Dass eine Ausstellung polarisieren kann, ist gut, aber dann lieber eine perfekte Ausstellung.
Gesamtkunstwerk oder Einzelstück?
Einzelstück.
Baukunst oder Bildkunst?
Bildkunst.
Hochzeitsturm oder Ausstellungshalle?
Ja, klar, also wo ich mehr tätig bin, ist im Ausstellungsgebäude, deswegen Ausstellungsgebäude.
Stadtgesellschaft oder internationale Bühne?
Da würde ich einen Joker einsetzen, weil das muss beides parallel laufen.
Sie wissen ja nicht, wie viele Fragen wir noch haben, aber gut.
Aber das ist mir ganz wichtig. Also, ja.
Kultur als Luxus oder als Lebensnotwendigkeit?
Lebensnotwendigkeit.
Ruhe oder Trubel?
Trubel.
Kaffeepause im Büro oder Spaziergang über die Mathildenhöhe?
Realität ist Kaffeepause im Büro.
Lieber über Kunst reden oder Kunst einfach auch mal wirken lassen?
Kunst wirken lassen.
New York oder Darmstadt?
Darmstadt.
Museumsshop oder Museumsdepot?
Museumsdepot.
Letzte Frage. In der Ausstellung eher stiller Beobachter oder lebhafte Diskussion?
Ich habe ja noch einen zweiten Joker, nicht? Weil ja. Das finde ich beides auch ganz wichtig und für beides muss es einen Raum geben.
Super, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Dann sind wir bereits am Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und mit uns zu sprechen. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auch noch ganz, ganz lange weitersprechen können. Aber wer das Gespräch sucht, kann ja auch einfach ab und zu mal zur Mathildenhöhe gehen und dort in den Dialog treten. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich bin sehr gespannt auf das, was das Jahr zu bieten hat, auf der Mathildenhöhe als auch in Darmstadt, im World Design Capital, hier im Rhein-Main-Gebiet. Auch damit werden wir uns noch in den folgenden Podcast-Folgen beschäftigen. Und ich freue mich, wenn alle Zuhörenden an unsere Kanäle besuchen, entweder auf Instagram, auf unserer Website, unsere anderen Folgen anhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank. Und sagen nochmal Danke an
Vielen Dank, Philipp Gutbrot.
Danke für die Einladung.
Tschüss. In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schaller Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.